Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Das ist eine interessante Frage, weil es gab eine europaweite Studie vor einigen Jahren, die verschiedene Prävalenzen, das heißt Vorkommen, Prozentsätze der Erkrankung in Europa ermittelt hat. Und da lagen die Zahlen zwischen 6 und 27%. In Österreich kann man ungefähr, glaube ich, von 4% sprechen.
Peter Tomasic ist HNO-Arzt und gemeinsam mit seinem Kollegen Peter Ostertag aus Tirol wird er meine Fragen zur chronischen Rhinosinusitis mit nasalen Polypen heute beantworten. Mein Name ist Martin Burger. Willkommen zu diesem Expertenhörgang.
Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Sanofi.
Sie hören Teil 2 unserer Serie zur chronischen Rhinosinusitis mit nasalen Polypen. In dieser Folge konzentrieren wir uns auf die Therapie dieser häufigen chronischen Entzündung der Nase und der Nasennebenhöhlen. Dass ich ein bisschen verschnupft bin, passt vielleicht ganz gut dazu. Aus Graz zugeschaltet ist, wie gesagt, Professor Dr. Dr. Peter Tomasic von der Klinischen Abteilung für allgemeine HNO und ebenfalls in der Leitung ist Primar Dr. Peter Ostertag von der Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Krankenhaus Kufstein. Willkommen, meine Herren, im Hörgang.
Grüß Gott.
Grüß Gott, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Die Krankheit, um die es heute geht, die ist gekennzeichnet durch das Wachstum von Polypen in der Nase und in den Nasennebenhöhlen. Bei welchen Beschwerden eines Patienten sollte der Allgemeinmediziner an eine chronische Rhinosinusitis denken? Vielleicht Sie zuerst, Herr Dr. Tomasic.
Es gibt Kardinalsymptome. Das sind zum einen die nasale Blockade, das heißt die behinderte Nasenatmung, und zum anderen der nasale Sekretfluss, einerseits nach vorne oder nach hinten. Eines dieser beiden Symptome muss vorhanden sein über mehr als 12 Wochen, wo man dann von chronischer Rhinosinusitis spricht. Weiters kann es zu Druckschmerz im Bereich des Gesichtes kommen, aber auch zu Geruchsverlust. Das sind so die Hauptsymptome, an die man denken muss, wenn man an eine chronische Rhinosinusitis denkt und mit so einer zu tun hat.
Herr Dr. Ostertag.
Also was könnte der Allgemeinarzt, der Praktiker machen, der jetzt bei einem Patienten anhand der Symptome, Professor Tomasic hat es schon schön erwähnt, also vornehmlich die Nasenatmungsbehinderung und die Beeinträchtigung des Geruchsvermögens in einer Hyp- oder Anosmie, häufig auch begleitet durch eine Beeinträchtigung des Geschmackvermögens. Wenn er da den Verdacht hat auf eine Polyposis nasi, könnte er schon mal topische, sprich nasale Steroide rezeptieren. Damit kann man eigentlich nichts falsch machen und kann doch bei einem guten Teil der Fälle schon mal zu einer Besserung führen. Die weitere Diagnostik dürfte dann eigentlich doch dem Facharzt für HNO vorbehalten sein. Diese heißt, er wird als erstes den Patienten endoskopieren, wird die Polypen verifizieren, wird sie auch gleich einteilen anhand der Größe. Er wird den sogenannten Nasal Polyp Score erheben. Zwischen 0 und 8 wird hier klassifiziert. Er wird mit Sicherheit eine Nasendurchgängigkeitsmessung machen, sei es eine Rhinomanometrie, eine Rhinometrie oder eine Rhinoresistometrie. Er wird einen Geruchstest machen bei dem Patienten. Da gibt es einfache Orientierende, so die Sniffing Sticks oder dann schon etwas akademischer, den sogenannten UPSIT, das ist der University of Pennsylvania, Smell Identification Test, da kratzelt man auf 10 kleinen Karteien einen Geruch frei und kann dann Multiple-Choice-mäßig zwischen 4 Antworten wählen. Er wird auch eine Laboruntersuchung machen, eine Blutuntersuchung machen. Er wird in Serum eine Serum-Eosinophilie versuchen zu diagnostizieren. Genauso den Gesamt-IgE-Level wird er bestimmen. Er wird gegebenenfalls eine Computertomographie durchführen und er wird vom Patienten erfragen, das Ausmaß der Nasenatmungsbehinderung, zum Beispiel es gibt einen Nasal Congestion Score, das der Patient beurteilt, und genauso die Beeinträchtigung der Lebensqualität, am häufigsten hier der sogenannte SNOT-22, ein Sino-Nasal Outcome Test, der Fragen zur Nase, aber auch zum allgemeinen Befinden stellt, von 0 bis 110 und damit eben diese Schwere der Erkrankung versuchen wird zu gewichten.
Was schränkt die Lebensqualität der Patienten vor allem ein? Es sind die Nasenpolypen, die immer wieder entfernt werden müssen in vielen Fällen. Ganz grundsätzlich gefragt, was sind Nasenpolypen und wie entstehen sie bei der chronischen Rhinosinusitis?
Nasenpolypen werden fälschlicherweise oft als die Krankheit angesehen. Sie sind aber eigentlich ein Endstadium oder eine Reaktion der Schleimhaut auf einen kontinuierlichen Entzündungsreiz. Das heißt, in der Schleimhaut passieren Entzündungsprozesse und dadurch kommt es zu einer Auflockerung des Gewebes, zu einer Auflockerung der sogenannten Basalmembran und des Epithels der Schleimhaut, zu einer Ödembildung, das heißt Schwellung. Und diese Ödembildung im äußersten Fall äußert sich dann in der Vorwölbung von Nasenpolypen. Und Nasenpolypen sind fleischartige, glasige bis fleischige, tropfenförmige Formationen, die von der Nasenschleimhaut ausgehen und meistens in den mittleren Nasengang hineinhängen.
Kommen wir zur Krankheit selbst. Welche Formen unterscheiden Sie da in der Klassifikation? Was ist relevant? Was muss man da wissen?
Es gibt mehrere Unterteilungen. Für die Praxis nicht so relevant, denke ich, ist die Unterteilung in primär und sekundär, was die Verursachung angeht. Sekundär wäre zum Beispiel bei einer zystischen Fibrose oder einer Ziliendyskinesie. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Polyposis-Nase hier erst Symptom für eine solche Erkrankung sein sollte. Aber eine wesentlich bessere Einteilung ist zum Beispiel lokalisiert, also unilateral die Polyposis, oder disseminiert, sprich beidseits. Und gerade was die Behandlungsmöglichkeiten angeht, sehr wichtig die Unterteilung, ist es ein Typ 2 oder ein Nicht-Typ 2 der sogenannten Endotypen der Immunantwort. Ferner gibt es noch Einteilung in schwere Polyposis-Nasi oder auch eine unkontrollierte versus eine kontrollierte Polyposis-Nasi. Das ist dann allerdings doch eher den Hals-Nasen-Ohren-Ärzten vorbehalten.
Herr Dr. Tomasic?
Also grundsätzlich gibt es ja zwei Formen. Natürlich ist es viel mannigfaltiger laut der gängigen Forschung, aber grundsätzlich gibt es zwei Formen, die chronische Rhinosinusitis ohne Polypen und mit Polypen. Die ohne Polypen wird generell, was aber auch nicht das volle Spektrum trifft, als einfachere Form angesehen, weil eben keine Polypen da sind und weil man davon ausgeht, dass es zu einer Blockade des Ausflusses aus den Hauptnasenhöhlen kommt, wodurch auch dann durch die Eröffnung dieser Ausführungsgänge, der natürlichen Ausführungsgänge, die Krankheit behoben werden kann. Bei Polypen ist es kompliziert, da handelt es sich um einen komplexen immunologischen Mechanismus. Trigger können sein Bakterien, Viren, Pilze, Umweltfaktoren. Wie Sie genannt haben, Rauchen schädigt auch die Nasenschleimhaut. Aber zum Beispiel, das haben auch Kollegen aus Belgien herausgefunden, auch Alkoholkonsum kann die Symptome einer chronischen Rhinosinusitis verschlechtern. Es gibt natürlich auch verschiedene Erklärungen genetischer Natur, um die chronische Rhinosinusitis zu erklären, aber den eigentlichen Ausgangspunkt, den sogenannten Trigger, haben wir noch nicht ermittelt.
Welche Rolle spielen Allergien bei der Entstehung dieser chronischen Entzündung?
Wir wissen, dass bei der sogenannten Typ-2-Entzündung, das sind spezielle Zellen involviert und spezielle Entzündungsmediatoren, da spricht man auch meistens von einem sinobronchialen Syndrom, das heißt, dass sowohl die Nasennebenhöhlen als auch Asthma die Patienten darunter leiden. Und bei diesen schwierigen Fällen kommt es zu einer Allergie oder zu einer konkomitant, das heißt nebenbei auftretenden Allergie in ca. 25% der Fälle, also doch sehr häufig. Und wenn man sich die Entzündungszellen anschaut, zwischen Allergie und chronischer Rhinosinusitis sind da sehr große Ähnlichkeiten. Ein markanter Unterschied ist zum Beispiel, dass man bei der Allergie spezifisches IgE, einen speziellen Antikörper, gegen Allergene bildet und durch die Wiederexposition mit Allergenen sich diese Antigene vernetzen und zum Ausschütten von Entzündungsmediatoren führen. Bei der chronischen Rhinosinusitis kommt es auch zur Produktion von IgE, auch lokal im Nasenpolypen. Die sind aber polyklonal, das heißt nicht spezifisch auf ein Agens ausgerichtet, sondern auf eine Vielzahl von Agenzien bzw. nicht spezialisiert auf ein Antigen.
Und wie sieht es mit der Ähnlichkeit mit Asthma bronchiale aus?
Gut, also mit der Erkrankung Asthma besteht tatsächlich eine sehr, sehr hohe Korrelation mit der Polyposis nasi. Wir finden Asthma in der Normalbevölkerung bei circa 5% der Fälle, bei der chronischen Rhinosinusitis als Überbegriff für die mit Polyposis und ohne Polyposis sind es dann schon 25% und bei einer Polyposis nasi in 48-56% der Fälle. Man sieht es schon. Und mehr noch, Asthma gilt als unabhängiger Prädiktor für eine chronische Sinusitis mit Polypen. Also hier gibt es tatsächlich sehr große Überschneidungen und es wird mal wieder offenbar, dass wir von United Airways sprechen, also von einer direkten Verbindung in einem Zusammenhang zwischen oberen und unteren Atemwegen.
Polyposis nasi, klinisch sind das alle Arten von Nasenpolypen. Wie stark ist dieser Zusammenhang Asthma und chronische Rhinosinusitis eigentlich umgekehrt? Also Asthma als Prädiktor für CRS?
Also die Wahrscheinlichkeit, wenn man Asthma hat, auch ein Polyposis nasi zu haben, ist durchaus höher. Aber man kann nicht sagen, so hast Asthma, also hast du automatisch auch eine Polyposis nasi. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich vice versa deutlich höher.
Es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten für chronische Rhinosinusitis mit nasalen Polypen. Welche therapeutischen Optionen stehen laut Guidelines zur Verfügung? Was gibt es zum Beispiel zur operativen Therapie zu sagen?
Was die operative Therapie angeht, ist natürlich ein Therapieversagen durch zum Beispiel topische Steroide oder wenn man vereinzelt noch systemische Steroide gibt, dass man operiert, um vor allem die Entzündungslast, die Polypenlast zu verringern, um die großen Nebenhöhlen zu eröffnen, dass auch vielleicht Nasenspülungen auch mit Cortison-Inhaltsstoffe leichter dazukommen. Man muss aber die Patientinnen aufklären, dass die Therapie oder die Operation nicht eine kausale Therapie ist. Es hilft, die Symptome zu lindern am Anfang. Es ist aber so, dass der Entzündungsmechanismus bei der chronisch polypösen Sinusitis dadurch natürlich nicht entfernt wird oder verhindert wird. Wenn man schon eine Biologikatherapie hat und zum Beispiel ein anfängliches Ansprechen herrscht und dann weniger oder wenn man primär eine Biologikatherapie aus welchem Grund auch immer indiziert und es nicht ausreichend zu einer Besserung kommt, können wir dann im Sinne einer Sandwich-Technik unter der Biologikatherapie auch operieren und dann die Biologika zur Stabilisierung weitergeben. Das gängigste oder der Goldstandard seit vielen Jahren ist bei den Nebenhöhlen die funktionelle endoskopische Nebenhöhlenchirurgie, wo man eben über beide Nasenlöcher mit spezialisierten Endoskopen und spezialisierten kleinen Instrumenten, auch automatisierten Instrumenten, die Zuführungs- oder die Abflusswege der Nebenhöhlen freilegt, die natürlichen Ausführungsgänge respektiert, ebenso die Schleimhaut respektiert und die Strukturen in der Nase und eben die Polypen und die erkrankte Schleimhaut abträgt und vor allem auch das toxische Sekret, das sich in den Nebenhöhlen staut, auch absaugt bzw. ausspült.
Wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, Valentin, du gestattest mir, geht hin bis zu sogenannten Reboot-Operationen, wo dann tatsächlich die komplette Schleimhaut aus den Nasennebenhöhlen entfernt wird. Und bitte nicht sollte gezählt werden als Operation eine sogenannte Polypektomie, also wie man es früher gemacht hat, vielleicht, dass man einzelne Polypen in der Nasenhaupthöhle abträgt. Das ist keine Nasennebenhöhlenoperation.
Zu den Biologika noch eine ergänzende Frage. Gibt es Fälle, bei denen man nicht mit Biologika therapieren soll?
Ja, das gibt es durchaus. Am einfachsten natürlich das fehlende Anzeichen einer Typ-2-Inflammation. Also wenn ich keine Gewebs- oder Serum-Eosinophilie, kein erhöhtes Gesamt-IgE habe, dann sollte ich eigentlich nicht mit Biologika therapieren. Ich soll es auch nicht tun bei einer lokalisierten Erkrankung, sprich bei einer unilateralen, also einseits auftretenden Polyposis-Nasi, nicht bei Erkrankungen wie zystische Fibrose, Mukozelen, auch dann nicht, wenn eine generelle Kontraindikation besteht, zum Beispiel nachhaltige Immundefekte, jetzt nicht nur solche wie die Common Variable Immune Disease oder einen selektiven IgA-Mangel, sondern ausgeprägtere Immundefekte und natürlich auch bei bestimmten Patientenmerkmalen wie zum Beispiel fehlender Therapietreue des Patienten bzw. Compliance. Auch dann sollte ich es nicht durchführen.
Und wann ist eine antibiotische Therapie angezeigt?
Also wann eine antibiotische Therapie eigentlich nur bei einer schwerwiegenden bakteriellen Begleitinfektion, die man sich vorstellen könnte durch eine Obstruktion der natürlichen Ostien und dann einem konsekutiven Verhalt. Man muss aber dazu sagen, dass das eigentlich relativ selten ist. Also diese Polyposis nasi in aller Regel oder sehr häufig Blande. Also dürfte eine antibiotische Therapie tatsächlich nur den seltensten Fällen vorgenommen sein oder vorbehalten sein.
Abschließend noch die Frage, warum sollte ich mich jetzt als Jungmediziner, als junger niedergelassener Arzt speziell für dieses Krankheitsbild interessieren?
Ein fantastisches, ein sehr interessantes Krankheitsbild und ich würde mich freuen, wenn sich die Zusammenarbeit mit den Niedergelassenen noch weiter verbessern würde.
Ich würde mich ergänzend darüber auch sehr freuen, zusätzlich auch, wenn die Zusammenarbeit mit der Pulmonologie ausgebaut würde, weil wir haben ja gehört, dass Asthma und chronische Rhinosinusitis sehr stark miteinander vergesellschaftet sind und auch sehr häufig zusammen vorkommen. Und besonders an die niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen die Bitte, nicht vor einer Biologikatherapie sich zu scheuen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, denn es gibt wirklich schon sehr gute Erfolge bei Patienten, die oftmals keine Besserung durch die Standardtherapie erhalten haben.
Herr Dr. Tomasic, Herr Dr. Ostertag, danke für das Gespräch.
Danke auch. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, liebe Grüße.
Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich fürs Dranbleiben. In der nächsten Folge schauen wir uns den klinischen Alltag im Umgang mit der chronischen Rhinosinusitis mit nasalen Polypen genauer an.
Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.